In den letzten Videos habe ich mich ja immer sehr stark mit dem Makroumfeld befasst. Öl und Zinsen waren hier das Thema, aber mittlerweile schlägt das eben an der Börse auch durch und deswegen möchte ich heute nicht wieder 10 Minuten über Öl und Zinsen reden, sondern auf die eigentliche Story aus dem KI-Sektor zu sprechen kommen. Und das bedeutet Oracle. Oracle gestern Abend mit Quartalszahlen, die wirklich sehr, sehr gut ausgefallen sind. Die Aktie gestern im regulären Handel noch deutlich im Minus, konnte die Verluste jetzt außerbörslich mehr oder weniger aufholen. Und das schauen wir uns natürlich dann gleich einmal an. Zudem gestern Abend ebenfalls Quartalszahlen bei Adobe. Und Adobe, ja, gilt ja so ein bisschen als KI-Verlierer. Die Zahlen spiegeln das nach wie vor nicht wider. Wir gehen da gleich auch noch näher drauf ein. Dann möchte ich natürlich kurz auf das Börsendebüt von Enflame in China zu sprechen kommen. Ihr wisst, am Montag in dem Video habe ich ja die chinesischen Nvidia-Herausforderer thematisiert und dabei auch ja, darüber gesprochen, dass Enflame jetzt dort an den Star Market geht. Allerdings ist das natürlich hier für westliche Anleger ein bisschen schwierig. Da könnt ihr nicht investieren, weil ja, private Kleinanleger in China halt diesen Marktzugang leider nicht haben. Ja, und heute stehen dann natürlich auch noch die Consumer Price Indizes, wichtige Inflationsdaten an, nachdem gestern die Producer Price Indizes, PPIs, veröffentlicht worden sind. Bevor ich aber überhaupt mit dem Video heute beginne, möchte ich noch ein paar Worte sagen, denn heute vor 25 Jahren war 9/11, dieser Anschlag auf New York und ein bisschen auch auf die freie Welt. Wahrscheinlich weiß jeder noch, was er damals gemacht hat. Auch ich weiß das noch. Seinerzeit hat ja auch mein Papa noch gelebt und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich da gerne daran erinnern, auch an die Opfer und hoffe natürlich, dass so ein Terroranschlag in Zukunft nicht mehr passieren kann. Ja, kommen wir damit aber zu den Videothemen und zunächst muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen auf das Makroumfeld eingehen. Wir haben zuletzt die 10-jährigen US-Renditen in der Spitze bei fast 5% gesehen. Jetzt sind sie wieder ein bisschen zurückgekommen. Angetrieben wurde das Ganze natürlich auch vom Ölpreis, Brent Nordseeöl bei knapp 110 Dollar. Auch jetzt, wenn er heute ein bisschen zurückläuft, da darf man auch gespannt sein, wie es hier weitergeht. Und wie gesagt, um 14.30 Uhr deutscher Zeit, das ist dann 8.30 Uhr New Yorker Zeit, da kommen die Consumer Price Indizes, CPIs und insbesondere die Kernrate steht hier natürlich im Fokus. Wie wird diese ausfallen? Und nachdem ja die Ölpreise zuletzt so stark gestiegen sind, könnte man annehmen, dass eigentlich ausgemachte Sache ist, dass diese heißhaltserwartet ausfallen und damit natürlich die Zinserhöhungsängste weiter befeuern. Aber dieser Ölpreisanstieg, den wir gesehen haben, der ist beispielsweise jetzt in der abgelaufenen Woche in erster Linie passiert. Da ging es um mehr als 10% nach oben. Und das ist natürlich in diesen Daten noch nicht drin, sondern das kommt dann erst nächsten Monat. Insofern gibt es natürlich die Hoffnung, dass diese Daten vielleicht doch nicht ganz so heiß ausfallen und dann wieder die Zinsangst so ein bisschen aus dem Markt nehmen könnten. Auf jeden Fall sollte man diese Daten definitiv im Auge behalten. Wie gesagt, 14.30 Uhr deutscher Zeit sind diese Daten dann gekommen. Wahrscheinlich bis das Video online ist, ist das dann schon vorbei. Und sie dürften kurzfristig natürlich den Markt sehr stark bestimmen, weil natürlich, wenn diese Daten heiß ausfallen, dann ist eine Zinserhöhung am nächsten Mittwoch wahrscheinlich ausgemachte Sache. Und generell muss man auch sagen, wenn man sich die Entwicklung an den Rentenmärkten anschaut, ich habe ja immer gesagt, die zweijährigen Renditen, die sollten eigentlich etwa auf Höhe des Leitzinses liegen und die liegen aktuell bei über 4,5%, wohingegen der Leitzins bei 3,5 bis 3,75, im Mittel also 3,625% hat. Und da sind natürlich eigentlich von den Rentenmärkten her bereits drei Zinserhöhungen um 25 Basispunkte eingepreist. Vielleicht überrascht uns die Federal Reserve unter Kevin Warsh ja auch und macht dann eine große Zinserhöhung und sagt dann aber, damit versuchen wir jetzt die Inflation so ein bisschen zu bekämpfen und warten jetzt dann länger. Die hauptsächliche Marktmeinung ist aber, dass es nur 25 Basispunkte werden und dann vielleicht zum Ende des Jahres noch einmal 25 Basispunkte. Da darf man also sehr gespannt sein. Erstens auf die Daten, wie sie jetzt reinkommen und dann, was am nächsten Mittwoch passiert. Ja, und damit komme ich aber gleich auch schon zu Oracle und die haben gestern Abend Quartalszahlen vorgelegt, die ausgesprochen gut ausgefallen sind. Der Umsatz im Quartal bei 19,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 30%. Alleine die Cloud-Umsätze stiegen um 62% auf 11,6 Milliarden US-Dollar und der Bereich Infrastructure as a Service, IaaS, bei 7,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 121%. Die Remaining Performing Applications, also die der Auftragsbestand, wenn man so will, der ist auf 664 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und prinzipiell könnte man sagen, bei so einem Auftragsbestand, ja, ist die Aktie ja eigentlich ein fast schon No-Brainer. Das Problem ist aber, dass große Teile dieser Aufträge eben von OpenAI und anderen KI-Unternehmen kommen, aber in erster Linie OpenAI. Und insofern ist Oracle an der Börse aus immer so ein bisschen ein OpenAI-Proxy. Zuletzt hat das dann wieder geholfen, weil OpenAI natürlich mit seinem neuen Astra-Modell da von sich reden gemacht hat und Anthropic jetzt kurzfristig wieder so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Aber das muss man natürlich dann im Auge behalten, denn es steht halt immer in Frage, kann OpenAI diese Aufträge denn am Ende auch tatsächlich bezahlen? Und das ist hier dann immer das, wo die Anleger dann ein bisschen Zweifel haben. Alleine im abgelaufenen Quartal kamen aber mehr als 30 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen KI-Cloud-Verträgen hinzu. Oracle sagt, die Nachfrage nach KI-Training und Inference wächst weiterhin schneller als das verfügbare Angebot. Und seit Ende des vorherigen Quartals hat Oracle mehr als 300.000 GPUs an AI-Cloud-Kunden ausgeliefert, fast dreimal so viel Kapazität wie im Quartal davor. Natürlich kostet diese Expansion aber auch brutal viel Geld, das muss man so ganz klar sagen. CapEx, also die Investitionen, lagen im ersten Quartal bei 28,5 Milliarden US-Dollar und der Free Cashflow ist auf minus 5,4 Milliarden US-Dollar beziffert worden. Allerdings war man damit doch besser unterwegs als erwartet, denn erwartet war eigentlich hier sogar ein Minus von knapp 10 Milliarden US-Dollar, also ein Free Cashflow von minus 9,6 Milliarden, um genau zu sein. Und das ist jetzt auch natürlich sehr, sehr spannend, denn damit ist natürlich der Cashburn geringer als erwartet. Und man muss auch sagen, die Kunden aus dem KI-Umfeld, die sind aktuell auch noch zahlungskräftig, denn rund 11,4 Milliarden dieses CapEx, dieses Investitionsvolumens, was Oracle da stemmen musste, wurden zuletzt durch Vorauszahlungen von Kunden abgefedert, was natürlich dann auch ganz klar für das Unternehmen spricht, dass es das auch durchsetzen kann bei seinen Kunden. Ja, alles in allem muss man sagen, das sieht hier bei Oracle nach wie vor nicht schlecht aus, aber es ist natürlich auch eine heiße Wette und da muss man eben bereit sein, auch hohe Volatilität, hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Die Aktie war ja teilweise schon über 300 Dollar, hat sich dann zwischenzeitlich halbiert, jetzt gestern im regulären Handel wieder ein dickes Minus, nachbörslich wird das ausgeglichen und man muss hier, wie gesagt, diese ganze Story weiter beobachten, wie funktioniert das hier. Und wenn aber diese Oracle-Story aufgeht und damit auch die KI-Story aufgeht, dann muss man sagen, ist das ein wichtiges und positives, bullisches Signal für den ganzen KI-Infrastruktur-Trade. Und das beginnt natürlich bei Broadcom. Das geht dann natürlich über Unternehmen wie Astera Labs, wie Applied Optoelectronics und wie ich alle hier schon genannt habe, bis natürlich letztlich hin zu Nvidia. Ja, und an dieser Stelle muss ich dann auch ganz kurz natürlich auch mal meinem Sponsor danken des heutigen Videos und jetzt ja auch des Podcasts, nämlich CMC Markets. Und wenn ihr solche Kursbewegungen, wie es zum Beispiel sie jetzt in der Oracle-Aktie kurzfristig ja gab und gibt, zum Teil vielleicht auch gehebelt handeln wollt, dann solltet ihr euch ganz einfach mal bei CMC Markets umschauen. Die haben natürlich jetzt ganz neue Produkte auch auf Kryptos, aber sie bieten auch solche Produkte auf Aktien und andere Dinge an. Also insofern auch Rohstoffanleger kommen da auf ihre Kosten. Den Link zu CMC Markets findet ihr natürlich wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Und damit gehe ich dann weiter zu Adobe, die gestern ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt haben. Und hier muss man sagen, ja, die Aktie hat zunächst leicht positiv darauf reagiert und ist dann aber doch ins Minus gedreht. Zunächst mal zu den Fakten. Der Umsatz lag bei 6,76 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13%. Das war, wie gesagt, leicht besser als erwartet. Der Gewinn der Aktie bei 6,13 Dollar. Und ganz beeindruckend hier, die KI First, also die AI First Umsätze, wie das Unternehmen sagt. Und hier geht es um die jährlich wiederkehrenden Umsätze, Annual Recurring Revenues. Die sind sogar um mehr als 150% gestiegen. Und man hat mittlerweile auch mehr als 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer. Also das hat schon fast jetzt Facebook-Dimensionen, könnte man sagen. Und insofern hat Adobe eigentlich recht starke Zahlen abgeliefert und gerade auch gezeigt, dass es von KI eben profitieren kann. Aber da muss man eben dann auch ein bisschen weiterschauen und das ist dann der Grund, warum die Aktie am Ende auch so ein bisschen negativ reagiert hat. Zum einen der Ausblick, der war dann doch ein bisschen mau, sage ich mal. Also das Management stapelt hier etwas tief und hat hier eine Prognose abgegeben, die zumindest leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Und die große Frage, die man sich hier am Markt stellt, ist, kann KI den Burggraben von Adobe stärken oder aber wird er genau durch KI angegriffen? Und das ist eine Entscheidung, die bisher die Anleger noch nicht abschließend getroffen haben. Aktuell oder zuletzt hat er die KI-Angst grassiert. Dann gab es ja die Erholung. Jetzt diese Quartalszahlen sind grundsätzlich gut, aber mit diesem Ausblick ist das Ganze so weder Fisch noch Fleisch. Der Ausblick, um das auch konkret zu machen, lag bei einem Q4-Umsatz von 6,8 bis 6,85 Milliarden US-Dollar und damit im Mittelpunkt, wie gesagt, etwas schwächer. Und hinzu kommt dann noch, dass bei Adobe jetzt auch ein Führungswechsel endlich durchgeführt wird. Der bisherige CEO steht ja schon länger quasi, hat sein Amt zur Verfügung gestellt und man hat da einen Nachfolger gesucht und man hat jetzt einen gefunden mit Anil Chakravarthy. Ich habe mir das hier extra aufgeschrieben und hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und der wird ab Dezember den Posten übernehmen. Der bisherige CEO Shantani Narayan, der wird jetzt zum Executive Chairman, das ist quasi so eine Art Aufsichtsratsvorsitzender, aber in Amerika mit etwas mehr Macht ausgestattet. Jeff Bezos hat diese Rolle bei Amazon, glaube ich, auch nach seinem Abgang als CEO übernommen. Und die entscheidende Anlegerfrage ist jetzt halt, kann Adobe weiter von KI profitieren, wie man das zuletzt ja zum Teil gesehen hat? Oder aber, ja, verteidigt man eigentlich derzeit nur sein bisheriges Geschäft gegen neue Herausforderer, wie zum Beispiel Figma, die ja an die Börse gekommen sind, die ja zunächst auch euphorisch begrüßt wurden. Adobe wollte sie seinerzeit ja auch übernehmen und die dann aber doch auch abgestürzt sind. Also alles in allem muss man sagen, die Quartalszahlen von Adobe geben gar keinen Anlass hier zur Kritik oder hier an Zweifel. Aber der Ausblick, der ist etwas mau. Jetzt muss man aber auch berücksichtigen, dass hier eben ein neuer CEO kommt. Und da wird man natürlich wahrscheinlich erstmal eine recht konservative Prognose abgegeben haben, sodass diese Prognosen dann auch leicht getroffen oder sogar übertroffen werden können. Also insofern muss man da mal schauen, wie es weitergeht. Eine weitere spannende Story ist dann eine Zusammenarbeit von Palantir und Nvidia. Und zwar auf der Anwendungsebene. Palantir und Nvidia bauen ihre Zusammenarbeit aus. Palantirs Foundry, AIP und Ontology werden dabei mit Nvidias Neutron-Modellen kombiniert. Und das Spannende dabei ist, der erste große Anwendungsfall ist hier Nvidia selbst. Denn die Technologie soll dafür sorgen, dass Nvidias extrem komplexe Supply Chain hier optimiert werden kann. Vom Wafer bis hin zum fertigen KI-System. Und hier geht es insbesondere natürlich dann am Ende um die Vera Rubin Racks, die aus 1,3 Millionen Einzelteilen bestehen. Und da sieht man schon, was das für Lieferketten sind. Und die sollen hier eben optimiert werden. Und das ist natürlich dann eine Story, die extrem interessant ist, sowohl für Palantir als aber vielleicht sogar noch mehr für Nvidia. Und das sollte man definitiv im Auge behalten. Generell muss man sagen, Nvidia hat ja kürzlich Quartalszahlen vorgelegt, die sehr, sehr gut ausgefallen sind. Die Aktie daraufhin auch in den Bereich ihrer bisherigen Allzeithochs gestiegen, dann abgeprallt. Aber könnte jetzt sein, dass sie sich wieder fängt und dann wieder auf den Weg nach oben macht. Also das sieht derzeit auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Da kann man aktuell nicht meckern. Ja, an dieser Stelle muss ich dann aber auch mal ein bisschen Werbung für mich selbst machen. Wenn euch diese Art von Einordnung hier gefällt, also nicht nur die Zahlen, sondern auch die Verbindung zwischen den einzelnen KI-Stories beispielsweise, dann gerne das Video teilen, liken, hypen und natürlich kommentieren. Und ich komme am Schluss natürlich noch zur Community-Ecke. Und auch da heißt es natürlich kommentieren, welche Aktie ihr denn im nächsten Video gerne besprochen haben möchtet. Damit noch ein kurzer Blick nach China. Enflame, ich hatte ja im letzten Video Shanghai Byron Technology erwähnt. Das ist die einzige der vier chinesischen Drachen, wie Reuters sie, glaube ich, bezeichnet hat, die hier als Nvidia-Konkurrent derzeit am Markt aktiv sind und in die man auch als westlicher Kleinanleger, sage ich mal, investieren kann. Aber Enflame ist jetzt in China an die Börse gegangen und das war natürlich ein absolut vielbeachteter Börsengang. Der IPO-Preis der Aktie lag bei 142,18 Renminbi Yuan, der Tagesschluss bei 397 Yuan, ein Plus von 179%. Das Tageshoch lag sogar bei 475 Renminbi Yuan. Das war also ein Plus von zeitweise fast 235%. Das IPO-Volumen, das hatte ich am Montag schon erwähnt, lag bei 6,12 Milliarden Yuan. Das sind etwa 912 Millionen US-Dollar. Und Enflame, wie gesagt, durchaus interessant. Und dieser sehr positive Börsengang könnte natürlich dann auch dafür sorgen, dass die Aktie von Shanghai Byron kurzfristig wieder beflügelt wird, die ich am Montag ja hier vorgestellt hatte. Ja, ansonsten muss man aber schon sagen, in China, das ist natürlich auch sehr hype-mäßig, dieser Star Market, ich hatte ihn ja am Montag auch schon so ein bisschen mit dem neuen Markt damals verglichen. Nichtsdestotrotz, China muss sich natürlich aufgrund der Exportbeschränkungen der USA etwas unabhängiger machen, kann da nicht auf Nvidia setzen und hat da jetzt eigene Unternehmen und das ist definitiv spannend und muss natürlich dann auch im Blick behalten werden. Damit noch kurz zu den Kryptos Heute aber kein Deep Dive, sondern nur kurz der Blick darauf. Der Bitcoin, ja, ist zuletzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Hier nach wie vor auf der einen Seite Rückenwind aufgrund Zweifel an der Schuldentragfähigkeit, insbesondere der Amerikaner, aber nicht nur der Amerikaner, auch der deutsche Staat verschuldet sich ja immer mehr und deswegen Angst vor einer weltweiten Staatsschuldenkrise. Auf der anderen Seite natürlich dann der Gegenwind, weil die Renditen anziehen, weil die Notenbanken ihre Geldpolitik wahrscheinlich restriktiver gestalten müssen kurzfristig. Ja, und in dieser Gemengelage geht es dann immer ein bisschen hoch und ein bisschen runter, je nachdem, wie die Daten reinkommen. Auch heute die Consumer Price Indizes werden da wieder für Bewegung sorgen. Der Bitcoin müsste nachhaltig über die 80 und die 85.000, um richtig Gas zu geben. Ethereum, der Ether über die 2,5, Solana über die 110. Da waren sie zuletzt alle, sind jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen und da darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, gerade mein Partner CMC Markets bietet eben auch Anlage- und Hebelprodukte auf Kryptos jetzt an und wer da insbesondere auf diese großen Kryptos wie Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP und auch Solana setzen will, der kann sich das definitiv einmal anschauen und vielleicht aktuell eher Anlageprodukte bevorzugen ohne Hebel, aber in Zukunft dann, wenn es wieder besser läuft, gerne auch mit leichtem Hebel vielleicht da hineingehen, um seine Gewinne dann noch zu vergrößern. Ja, und damit komme ich dann jetzt auch schon zur Community-Ecke abschließen und da hat diesmal die Aktie, und für mich war das ein bisschen überraschend, von Secunet Security Networks die Abstimmung gewonnen. Die Aktie hat 13 Stimmen bekommen. Ich hatte eigentlich Heidelberg Materials gedacht, würde gewinnen. Die haben aber nur 5 Stimmen bekommen. Dazwischen auf Platz 2 war noch Vonovia, aber wie gesagt, der Sieger ganz klar Secunet Security. Und ich hatte diese Aktie in der Vergangenheit auch schon hier in Videos besprochen, so als deutsche Cyber-Security-Alternative. Und grundsätzlich bleibe ich dabei, dass das ein interessantes Unternehmen ist. Das sieht man auch an den Zahlen, die man zuletzt vorgelegt hat. Im ersten Halbjahr ein Umsatz von knapp 205 Millionen Euro gemeldet, 204,7, wer es genau wissen will, ein Plus von 19,2%. Das EBIT im ersten Halbjahr bei 8,7 Millionen, ein Plus von 20,4%. Der Auftragseingang lag sogar bei über 287 Millionen und war ein Plus von knapp sogar 80%. Und hier aber ganz wichtig, der Auftragseingang oder die Aufträge kamen in erster Linie aus dem Public-Sektor, also vom Staat. Und das liegt eben daran, dass das Unternehmen ja so ein bisschen Staatsbezug auch hat, zum Beispiel auch sehr viel für die Bundeswehr arbeitet. Und warum ist das so? Na, weil man einen Großaktionär hat mit Giesecke und Defrient und die betreiben, soweit ich weiß, auch die Bundesdruckerei und die halten hier halt große Aktienpakete, etwa ja, 75-80% des Aktienkapitals. Insofern ist Secunet Security eine Tochter von denen. Hinzu kommt, dass auch noch einige institutionelle Investoren hier Aktien halten. Das heißt, der Free Float ist hier wirklich recht gering und das hat man in der Vergangenheit auch an der Aktie gemerkt. Es sind eben dünne Handelsumsätze und wenn da natürlich Kaufvolumen reinkommt, geht der Kurs gerne schnell nach oben und steigt dann exorbitant. Wenn dann aber das Interesse nachlässt, dann kann er natürlich auch abbröckeln und auch umso stärker dann wieder fallen. Nichtsdestotrotz, aktuell sind die Aussichten gut. Cybersecurity, klares Thema, auch durch KI natürlich noch mehr im Fokus. Ansonsten natürlich die Verteidigung, der Bereich Raumfahrt und auch der Bereich Homeland Security, also die Sicherheit in dem Fall des deutschen Staates und natürlich von Behörden und Ministerien, die sind hier ganz klar positiv zu erwähnen. Da muss man derzeit investieren und das macht der deutsche Staat auch, auch wenn er sich dafür leider extrem verschuldet. Und dementsprechend, wie gesagt, läuft es da ganz gut. Auf der anderen Seite im privaten Bereich, Business-Sektor genannt, da war das erste Halbjahr schwächer. Und insofern haben wir bei Secunet vielleicht auch eine Cyber-Security-Aktie, wo so ein bisschen mit so einer Krypto vergleichbar ist. Man hat auf der einen Seite Rückenwind, auf der einen auf der anderen Seite Gegenwind. Und das führt dann dazu, dass die Aktie sich zuletzt nicht so dynamisch bewegt hat, insbesondere natürlich auch nicht mit den großen amerikanischen Cybersecurity-Werten wie Cloudflare und anderen mithalten konnte. Nichtsdestotrotz, wer eine deutsche Alternative sucht, wer auch mal eine deutsche Aktie im Depot haben will und wer sich nicht scheut, einen Small Cap da zu nehmen mit einem recht geringen Free Float, der kann sich eine Secunet Security definitiv mal näher anschauen. Es ist aber definitiv auch keine Aktie, wo ich jetzt Haus und Hof drauf verwetten würde. Es ist eine spekulative Depotbeimischung, aber sie gefällt mir ganz gut und vor allen Dingen hat man dann auch etwas Deutsches im Depot, was insofern natürlich auch einen Vorteil hat, weil man dann das Währungsrisiko nicht hat, was man bei amerikanischen Aktien natürlich dann immer auch so ein bisschen mit dabei hat. Ja, und damit komme ich abschließend auch noch zur neuen Community-Ecke und da gibt es heute 3 Aktien zur Auswahl, nach denen zuletzt gefragt wurde und die allesamt kurzfristig so ein bisschen auch KI-Profiteure sind. Zum einen 2G Energy, das Unternehmen kenne ich sehr gut, habe ich selbst schon vor Ort besucht, auch den Finanzvorstand habe ich schon mehrfach persönlich getroffen und die Aktie ist ja in den letzten 1-2 Jahren auch sehr, sehr gut gelaufen und man hat zuletzt ja auch ganz klar gesagt, dass man ja auch Datencenter, Rechenzentren jetzt mit Energieversorgung ausstattet. gestartet und dementsprechend hat man hier auch ein neues Geschäftsfeld gefunden. Dann die Aktie Nummer 2, nach der zuletzt gefragt wurde, die hatte ich eben schon erwähnt, so ein bisschen auch Konkurrent, könnte man vielleicht sagen, von Secunet, wobei das natürlich jetzt eher spaßig gemeint ist, denn das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber Cloudflare, sicherlich super interessant, gerade im Hinblick auf KI und die zunehmenden Anforderungen an Cybersecurity in diesem Zusammenhang. Und die Nummer 3 ist dann Modin Manufacturing. Man hätte auch Vertiv nehmen können. Das ist ein Unternehmen, das sich mit der Kühlung befasst und zuletzt dann eben auch ein großer Profiteur war, weil eben diese KI-Rechenzentren, da stehen Tausende, Abertausende von Servern drin, die produzieren natürlich Hitze und das muss dann gekühlt werden und dementsprechend, wie gesagt, Modin Manufacturing, man hätte auch Vertiv nehmen können, aber das ist dann die dritte Aktie, die heute zur Wahl steht. Schreibt also gerne in die Kommentare, ob ihr im nächsten Video die Aktie von 2G Energy, von Cloudflare oder von Modin besprochen haben wollt und damit bin ich für heute am Ende. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich fasse es nochmal wie immer am Ende kurz zusammen. Makro bleibt wichtig, Ölpreis, Zinsen sollte man im Fokus haben. Man kann da aber vielleicht auch hoffen, dass es spätestens nach der Notenbank-Sitzung jetzt am nächsten Mittwoch zumindest mal zu einer kleinen Entspannung kommt. Oracle zeigt, wie schnell die Infrastrukturnachfrage im KI-Bereich wächst und dass der KI-Trade damit definitiv noch nicht tot ist. Adobe zeigt, dass man zwar definitiv kein KI-Verlierer sein muss, aber dass man immer noch die Anleger überzeugen muss, dass man am Ende vielleicht sogar ein KI-Gewinner sein kann. Palantir und Nvidia mit einer interessanten Zusammenarbeit, die Nvidia dann auch ja, die Lieferketten optimieren lassen könnte und damit Nvidia noch stärker machen könnte, als sie ohnehin schon sind. Dann Enflame in China, der Börsengang doch, der zeigt, wie groß die Euphorie ist. Und schließlich die Kryptos, die derzeit so ein bisschen ja, in der Schwebe sind, aber übergeordnet positiv aussehen. Zum Schluss dann gab es noch die Community-Ecke mit der kleinen Analyse zu Secunet Security und eben der Auswahl für das nächste Video. 2G Energy, Cloudflare oder Modin Manufacturing. Schreibt es in die Kommentare, welche Aktie ihr da gerne besprochen haben möchtet. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Ich habe jetzt am Wochenende auch Geburtstag am Sonntag und sage daher an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.